So schön, wenn man morgens schon die Pastorin küssen darf, als alles die Welt in Ordnung.
It's all about style. Habe ich gestern gelesen auf einer Einkaufstasche. It's all about style. Es geht hauptsächlich um den Stil. Ich dachte, nee, nicht ganz. It's all about relationships. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Ich habe das einige Mal in meinem Leben erlebt, dass ich so diesen letzten Besuch gemacht habe bei Menschen, die diese Welt dabei waren zu verlassen. Am Totenbett, in den letzten Tagen. Und wisst ihr, niemand von diesen Persönlichkeiten hatte irgendeinen Wert aufs Stil gelegt in diesen Momenten. Keiner hat darauf geachtet, ob auch alles sitzt, das Make-up und die Frisur und das war in dem Moment überhaupt nicht mehr relevant. Es war völlig egal, was diese Menschen interessiert hat, die ich besucht habe. Vielleicht kennst du andere Beispiele. Das waren Beziehungen. Sie wollten die Menschen um sich herum haben, die sie lieben. Das war alles, was zum Schluss wirklich gezählt hat. Deswegen so viel zu dieser Tasche, die geht mir wirklich nach. It's all about style. Nein, it's not all about style. It's all about relationships. Okay, ich fasse zusammen. Wir reden ja heute über ein Thema, wie du fruchtbar bleibst. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man fruchtbar wird, was man selbst dazu beitragen kann, um fruchtbar zu leben, um ein Leben zu leben, was wirklich ja Gutes hervorbringt. Und ich fasse das kurz zusammen, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Wir haben uns darüber unterhalten, ich habe euch unterhalten, wie auch immer, dass es bei all dem um unsere Berufung geht. Dass es darum geht, dass wir unsere Berufung, nämlich das, was Gott uns anvertraut für dieses Leben, dass wir das festmachen, dass wir darin wachsen, da hineinkommen und darin wandeln. Und das tun wir, hat das Wort Gottes uns gesagt, Paulus, sehr deutlich, durch Christusähnlichkeit, durch Stabilität, durch Wahrheit in Liebe und durch Zusammenarbeit mit Christus und der Gemeinde, in die Gott uns beruft. So ziemlich einfache vier Merkmale davon, dass wir merken, okay, wir sind unterwegs in unsere Berufung. Niemand ist perfekt darin und wir alle machen Fehler und vielleicht machen wir auch mal eine Auszeit. Aber darin zu wachsen ist unser Ziel. Dann haben wir darüber gesprochen oder ich gesprochen, dass wir erkennen, dass wir im Wachstumsprozess nach vorne gehen, indem wir die göttlichen Tugenden wie Demut, wie Sanftmut, wie Langmut, wie Eifer und Frieden in unserem Leben zunehmen sehen. So, ich sagte, glaube ich, sowas wie, wenn du Frieden und Freude in deinem Leben vermisst, dann bist du wahrscheinlich gerade nicht unterwegs in ein fruchtbares Leben. Dann haben nämlich andere Dinge Rechte, wie Ängste und Sorgen und sowas. Und das lässt uns sehr schnell unfruchtbar werden, weil wir dann so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir gar keine Kraft mehr haben, gar keine Energie, keine Vision, keine Kreativität mehr, irgendwie was nach außen Gutes an Frucht hervorzubringen. Und das ist ja das Ziel von dem anderen, ne? Von dem Feind, der unter unsere Füße gehört. Der macht sich manchmal da raus, wenn wir da nicht aufpassen, und dann versucht er uns möglichst fern von unserer Berufung zu bringen. Und das ist schade, weil wir verpassen das meiste dabei. Und das Dritte, was wir uns angeschaut haben, war, wir selbst beeinflussen unser geistiges Wachstum durch unsere gelebten Entscheidungen. Einige haben Entscheidungen hier getroffen, andere haben sie vielleicht längst vorher getroffen und vielleicht haben noch weitere sie zu Hause getroffen im Nachgang oder eben zu Hause online, wenn du zugeschaut hast. Herzlich willkommen auch von mir. Ich habe euch ja wieder dabei, ihr wisst, ich kann ja immer sehen, wenn ihr was schreibt. Gell, Anja und die Johanna, ganz liebe Grüße an der Stelle, auch an die Bonnie. Ich habe euch schon gesehen. Ich freue mich wirklich für jeden, der online und offline dabei ist, weil ich weiß, es ist ein Geschenk, wenn Gott erlaubt, dass ich in das Leben von jemandem hineinreden kann. Das ist Teil meiner Berufung. Und ich bin sehr dankbar, wenn mir jemand das Vorrecht gibt, mir zuzuhören, weil das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Vorrecht. Jeder hat begrenzte Zeit in seinem Leben, jeder kann nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein und manche wären vielleicht lieber im Bett geblieben heute Morgen, aber sind trotzdem hier oder sind online dabei oder schauen sich hinterher an, weil sie entschieden haben, ich möchte Gott Einfluss in mein Leben geben. Und wenn du mal drüber nachdenkst, weißt du, dass Gottes Einfluss zu 99, irgendwas Prozent immer durch Menschen geschieht. Also auch ich erlebe es sehr selten, dass Gott so ganz direkt mir irgendwas sagt. Vielleicht durch einen Traum, durch die Bibel, das passiert. Aber die wichtigsten Einflüsse oft kamen durch Menschen in mein Leben rein. Vielleicht durch andere Prediger, durch Bücher, die ich gelesen habe, durch Freunde, die mir einen Rat gegeben haben, durch meine eigene Frau. Es ist oft Gottes Stimme für mich. Wenn sie mir einen Rat gibt, dann sage ich, ja, danke, danke Gott. Das war gerade von dir, aber du hast sie gebraucht, wie gut. Und wir sollten alles Leute sein, die Gott in der einen oder anderen Weise so gebrauchen kann. Weil das macht Gemeinde aus. Gemeinde macht nicht aus, hey, da ist ein super Pastor und alles ist gut. Nein, Gemeinde macht aus, da sind ganz viele, die für sich so einen Hirtenauftrag erkennen in Teilbereichen. Nicht jeder ist berufen, hier vorne zu stehen. Das ist in Ordnung. Wäre eng dann, wäre auch langweilig. Aber jeder hat einen Ruf, irgendwo zu sein, irgendwo zu stehen, irgendwo zu sitzen, irgendwo etwas weiterzugeben von dem, was Gott dir anvertraut hat. An Orten, wo ich gar nicht hinkomme. Und das ist Gemeinde. Und da möchte ich eigentlich mit euch auch heute Morgen ein bisschen hin. Wenn du mich fragen würdest, was will ich für mein Leben, dann käme ich schnell auf so ein drei Kernpunkte, die ganz viel ausmachen. Ich hätte es nicht von materiellen Dingen, so da haben wir alle immer Wünsche und hätten gerne noch was, aber das, was dann bleibt, wenn all die Dinge zur Seite geschoben werden, was wirklich zählt, ist für mich, ich möchte sehen, wie Gott sich in und durch mein Leben bewegt. Das möchte ich sehen, das ist, was ich mir wünsche. Dass ich abends ins Bett gehe und meinem Kissen liege und sage, danke Herr, heute hast du durch mich irgendwas tun können. Das macht mich glücklicher, als wenn ich heute 1.000 Euro verdient hätte. Es ist wirklich so. Es macht mich glücklicher. Es gibt mir das Gefühl, ich bin in dem Ruf, den Gott für mich hat. Mein Leben wird nicht verschwendet, wisst ihr? Viele verschwenden ihr Leben, verschwenden Tag für Tag. Sind vielleicht Serien-Junkies oder sind völlig auf ihre Karriere konzentriert. Und alles Dinge, die nicht schlecht sein müssen. Aber wenn das mein Leben ist, mal ehrlich, da ist niemand befriedigt. Niemals. Das befriedigt nicht. Das macht immer nur, ich muss mehr davon haben. Dass ich irgendwie das aushalte und mich betäube und all das. Das Zweite, was ich mir für mein Leben wünsche, ist, ich möchte Gott hören. Ja, jetzt sagst du, hey, du bist 33 Jahre Christ, du müsstest doch echt langsam mal gelernt haben, wie man ihn hört. Ja, schon. Und doch, ich wünsche mir mehr davon. Weißt du? Ich wünsche mir eine größere Klarheit, eine größere auch Ausrichtung. Ich weiß ja, dass es nicht an Gott liegt, dass ich ihn noch nicht so 100% höre, sondern ich lebe, wie ihr auch, in dieser Welt mit 1.000 Stimmen, die von mir Aufmerksamkeit fordern. Und das ist nicht nur die Werbung, sondern egal, womit ich mich beschäftige, wer mich umgibt, jeder nimmt Einfluss. Also Einfluss heißt, es fließt was ein in mein Leben. Und je mehr Dinge einfließen in mein Leben, die nicht Gott sind, desto niedriger ist sozusagen ja der Prozentteil in meinem inneren Bundestag, den Gott besetzt, weißt du? Dann hast du viele Ränge gefüllt mit 1.000 Medien und Sachen und Freunden und coolen Dingen und Hobbys und Sport und da ist so eine kleine Partei so an der Seite so, das ist dann Gott. Und er versucht dann ab und zu mal ein Veto einzulegen, aber hat zu wenig Stimmrecht. Und ey, meine Gefühle, wer steuert meine Gefühle? Genau, die Mehrheit in meinem inneren Bundestag. Die steuert meine Gefühle. Das, womit ich mich am meisten beschäftige, steuert meine Gefühle. Schau dir irgendeine Fernsehserie an, mal ganz egal was, neutral. Und da ist es so ein Standardwert, dass man den Partner ab und zu mal wechselt, damit man mehr Spaß hat. Es gibt viele dieser Art von Soaps. So, und du guckst dir die an und jede Woche und brennst schon auf die nächste. Und was in dir drin passiert ist, dass diese Partei in deinem Herzen mehr und mehr Macht gewinnt. Und dann hast du vielleicht einen Konflikt mit deinem Partner. Und das Erste, was dir dann einfällt, ist nicht, du betest jetzt, du fastest für deinen Partner, du gehst zu Gott. Der Kollege da, der macht mir gerade so immer so viele Komplimente. Vielleicht soll ich mit dem mal essen gehen. Weil das machen die in den Serien auch immer so. Und dann fängt's an. Wisst ihr? Wer ist bei dir die führende Partei im Bundestag? In deinem inneren Bundestag? Wer ist es? Denk darüber die Woche mal nach. Das kannst du jetzt nicht spontan beantworten, weil du wirst es merken an den Entscheidungen, die du triffst, an den Worten, die du machst. Wenn du dich selbst ein bisschen beobachtest oder wenn deine Familie dir mal Rückmeldung gibt, hör genau hin. Das sind wichtige Informationen für dich, weil du kannst das ändern und niemand sonst. Und das ist der Unterschied zum Bundestag, den wir wirklich haben. Den wählen ja viele Leute, aber deinen inneren Bundestag wählst du ganz alleine. Indem du deine Zeit verteilst und bestimmst, mit wem du Zeit nimmst, wen du erlaubst, in dein Leben zu sprechen, welche Bücher du liest, welche Magazine, welche Fernsehsendungen, welche YouTube-Videos, welche Freunde dich näher umgeben, der Ratgeber sein dürfen. All das macht aus, wer du wirklich bist. Das war jetzt nur mein zweiter Punkt. Ich möchte Gott hören. Mein dritter Punkt für mich selbst, ist nur für mich. Ich möchte Gott kennen. Und auch da kannst du sagen, jetzt soll da auch langsam mal so ein bisschen eine Bekanntschaft da sein bei dir. Ist es auch. Aber, nicht aber und. Und ich weiß, da geht so viel mehr. Weil auch ich höre Leuten zu. Auch ich habe ganz bewusst Leute, denen ich erlaube, in mein Leben zu sprechen. Leute, die mich teils überhaupt nicht kennen. Vielleicht über YouTube oder über Konferenzen, wo ich sage, das sind Pastoren oder Prediger, die sind integer, die habe ich geprüft, weiß ich, wo die herkommen, ich weiß, wofür die stehen und die sind da, wo ich hin will. Und es sind meistens ältere Leute, weil ja, man sollte ja im Alter auch ein paar Fortschritte machen. Ich hoffe, ich bin für mein Alter schon so ein bisschen weitergekommen, aber dann höre ich Leuten zu, die heute 80, 85 sind, so meine Vatergeneration, und möchte von denen lernen, weil die haben 30 Jahre mehr als ich schon, weißt du, mit Gott gelebt. Und wenn die es richtig gemacht haben, müssen die weiter sein. Und sind es auch. Und das ist kostbar. Wir haben solche Schätze. Wir haben solche Schätze auch hier in der Gemeinde. Wir haben auch hier Senioren. Ich bin immer noch komisch, vor meine Eltern als Senioren zu bezeichnen. Oder die Maria. Ist Maria da? Ja. Maria, ja, ja. Das sind so Kostbarkeiten, weißt du? So, Leute, wir haben andere, die... Ich darf euch noch keinen Senioren nennen, dann mache ich euch zu alt. Ihr seid noch gar nicht so alt. Es sind ja einige hier, die haben schon ein bisschen graue Haare und ein bisschen weniger Haare. Aber ich weiß, so viele von euch, ihr habt schon so viel mit Gott durch. Ihr seid so schön geworden, weißt du, so kostbar. Strahlt die Liebe aus, die jungen Leute oft noch nicht haben, weil ihr mit ihm unterwegs seid schon so viele Jahre. Das ist so kostbar. Ja, das wollte ich euch nur sagen, das ist, was ich will. Ich wiederhole nochmal, ich möchte sehen, wie Gott sich in und durch mein Leben bewegt. Ich möchte Gott hören und ich möchte Gott kennen. Das sind drei simple, einfache Dinge. Aber um das zu erreichen, muss ich in dem, wo ich heute darüber reden möchte, weitergehen. Weil das geht nicht von alleine. Geistiges Wachstum ist wie eine gute Ehe. Das ist harte Arbeit. Ja, aber ist doch alles Gnade. Ja, aber Gnade muss ich mir nehmen. Die steht für mich frei zur Verfügung. Aber die Leute, die sagen, es ist alles nur Gnade, die haben nicht verstanden, dass der freie Wille für Gott zu kostbar ist, dass er uns nichts, aber auch gar nichts, so infusionsmäßig ständig einführt. Weißt du, du hängst nicht an Gottes Tropf und alles, was passiert, ist Gottes Wille, ist Käse. Wir haben eben dieses eine Lied gesungen, wo ich immer denke, dieses eine Wort singe ich nicht mit, Gott ist souverän. Nein, nein, er ist nicht souverän. Und er ist doch souverän. Er ist souverän, aber er handelt in aller Regeln nicht souverän hier auf diesem Planeten. Weil er seine Souveränität abgegeben hat, versteht ihr? Das ist wichtig zu wissen. Nicht alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Die meisten Dinge, die passieren, vor allem die üblen Dinge, haben mit Gott überhaupt nichts zu tun. Er hat die Herrschaft abgegeben an Menschen. Und bis heute haben Menschen Herrschaft. Du hast Herrschaft über dein Leben. Das ist ein echter Herrschaftsbereich, den viele überhaupt noch nicht eingenommen haben, weil sie ständig versuchen, Herrschaft über andere einzunehmen. Liebe Ehefrau, wenn du immer noch versuchst, deinen Mann dahin zu bringen, wo du ihn haben willst, gib auf! Fang doch damit an, dich dahin zu bringen, wo Gott dich haben will. Und Mann genauso. Wir ändern einander nicht. Das ist eine Illusion. Kontrolle ist eine Illusion. Du kontrollierst niemanden. Das wäre dann Manipulation. Und Manipulation nennt die Bibel Hexerei. Das ist übel. Wenn du Leute dazu bringst, das zu tun, was du willst. Ey, eklig. Niemand will mit so Leuten zu tun haben, die einen manipulieren. Ich möchte Leute haben, die mir klar ins Gesicht sagen, was sie denken, in Liebe und Freundlichkeit, und mich aber dann das tun lassen, was ich denke, das richtig ist. Keiner sucht einen Ratgeber, der ihm nicht Ratgeber ist, sondern der ihm sagt, was er zu tun hat. Brauche ich nicht, brauchst du nicht. Wir brauchen Leute, die uns so sehr lieben, dass sie uns eine andere Seite spiegeln oder auch Dinge spiegeln, die wir gar nicht sehen. Und dann können wir neu überdenken, möchte ich so weitermachen? Und wenn ja, dann mache ich so weiter. Und wenn nein, dann danke ich dafür, dass ich eine Richtungsänderung vornehmen kann. Das hat mein Leben so verändert und so geprägt, dass Menschen mir Dinge gesagt haben, die ich nicht gesehen habe. Du siehst blinde Fleck am Rücken, du siehst ihn nicht. Alle sehen ihn, du siehst ihn nicht. Und sich dann einzubilden, du siehst dich aber besser als andere, Vorsicht, du verpasst große Chancen dabei. Weißt du, dass sich im Namen von Jesus jedes Knie beugen wird, ob Frau Roth das verdeckt oder nicht? Amen. Berliner Schloss, gebaut 15. Jahrhundert, renoviert im 19. Jahrhundert durch Kaiser Friedrich I. Und er hat darauf bestanden, dass ein Kreuz auf dieses Gebäude kommt, weil dort eine Kapelle drin war. Und er hat darauf bestanden, dass da ein Schriftzug angebracht wird, den wir in der Bibel lesen, in Philipper 2, Vers 10. Nämlich im Namen von Jesus Christus wird sich jedes Knie beugen. Und dann kommt eine grüne Politikerin, die gerade Kultusministerin ist und will das wegmachen. Weil das ist, was die Welt wegmachen will. Weil da Jesus steht, weißt du, Jesus steht da. Nicht nur Gott. Gott ist ja noch, kann man ja noch sagen, ja, in Gott ist jeder, glaubt ja an Gott. Jesus ist das Ärgernis. Das wissen wir, ist nicht neu. Und wisst ihr, Frau Roths Knie wird sich beugen eines Tages. Aber zum Gericht, wenn sie Jesus nicht annimmt. Mein Knie beugt sich heute freiwillig, weil ich diesen Herrn kenne. Weil ich diesem Herrn liebe und ihm folge. Niemand kann das verdecken. Diese Wahrheit hat Ewigkeitswert. Und keiner kommt an diesem Kniefall vorbei. Nur die einen zum Leben, die anderen zum Tod. Das ist die Tragik der Geschichte. Da ändert auch kein Kulturforum etwas. Okay, lass uns zurückgehen. Ich bin immer noch in der Einleitung. Frucht. Lass uns über Wurzeln reden. Ihr wisst vielleicht, in meinem ersten Beruf war ich Gärtner. Und ich hatte einen fantastischen Lehrer in der Berufsschule, Oberstudienrat Deubner aus Mensfeld, ich weiß nicht, ob er noch lebt. War leider bei den Freimaurern und ich habe ihn bisher noch nicht zu Jesus führen können. Sehr schade, weil das ist ein großartiger Mensch. Er brachte mir ein paar Sachen bei, die ich nie vergessen habe. Er lehrte mich, dass eine Weizenpflanze, ich rede von einer Weizenpflanze, etwa 10.000 Meter Wurzelwerk hat. Eine einzige, wo so Hunderttausende auf so einem Feld stehen oder Millionen, ich weiß nicht. 10.000 Meter Wurzel. Klar, viele kleine, ganz kleine Wurzeln. Er lehrte mich, dass eine Palme, das Tiefwurzler, etwa 50 Meter tief in die Erde geht. 50 Meter. Ich weiß nicht, wie hoch der Dom ist, aber etwa wahrscheinlich so tief. So tief. Eine Pfahlwurzel runter in die Erde. Deswegen siehst du selten entwurzelte Palmen. Ich habe noch nie eine gesehen. Die brechen mal um, aber eine entwurzelte Palme habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Weil dafür ist die Wurzel zu tief. Die kann oben abbrechen, aber das Ding in der Erde kriegst du so schnell nicht raus. Wir wissen, dass Bäume sind ja Flachwurzler, das heißt, die meisten Bäume bewegen sich in 30, 40 Zentimeter Tiefe, die ganzen Wurzeln. Mehr tiefer gehen die gar nicht. Die gehen aber weit. Die gehen 20, 30, 40 Meter weit auseinander. Deswegen kannst du einen Baum auch nicht so einfach mal rausreißen oder so. Es gibt Bäume, ich glaube, Kiefern sind es, die haben 10 Meter tief etwa ihr Wurzelwerk. Also die gehen viel tiefer als die meisten anderen Bäume. Aber weißt du, entscheidend ist gar nicht, ob die Wurzeln besonders breit oder tief sind. Das ist nur entscheidend für die Festigkeit des Baumes, dass er steht. Aber nicht für die Nahrungsversorgung. Für die Nahrungsversorgung sind die Wurzeln entscheidend, die ganz am Ende des Wurzelwerks sind. Man nennt die Haarwurzeln, weil die wirklich so dünn wie ein Haar sind. Die sind ganz, 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 ganz klein. Die sind so klein, dass sie in der Lage sind, die Nährstoffe vom Boden aufzunehmen und der Pflanze zuzuführen. Durch all die anderen größeren Wurzeln, dann bis in den Stamm, bis in die Blätter, bis in die Blüten rein. Um die geht's. Diese feinen, fast unsichtbaren Wurzelhärchen, die jede Pflanze am Ende ihres Wurzelwerks hat. Und Gott vergleicht uns Menschen auch immer wieder mit einem Baum, dessen Wurzeln die geistliche Nahrung aufnehmen sollten. Deswegen finde ich dieses Bild so hilfreich, dafür fruchtbar zu bleiben. Jeremia 17 hat hier ein schönes Bild, 17, 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, ich betone auch die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Auf den Herrn vertrauen, das ist das Wort für Glauben. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ist das nicht schön? Gott sagt, das ist das Ziel, dass wir diesen Stand erreichen, selbst in dürren Zeiten. Weißt du, ein Baum hat Probleme, wenn es dürr ist. Weil, wie gesagt, 30, 40 Zentimeter tief sind die meisten Bäume, dann ist da schnell das Wasser weg, dann ist es tiefer. Und Palmen haben wir hier nicht so viele. Also die meisten Bäume in Deutschland haben echt Schwierigkeiten gehabt in diesem Sommer, genug Wasser zu kriegen. Aber ein Baum, ich sehe das manchmal unten an der Lahn, so Staffelerhöhe, zu den Staffeln und Aulen, wenn du da mal entlang spazieren gegangen bist, da sind die Bäume direkt an der Lahn. Und die, du siehst richtig, die Wurzeln gehen so teils ins Wasser rein. Und da kann man so ziemlich passieren, was ist. Also wenn die Lahn ohne Wasser ist, dann haben wir andere Probleme. Also selbst wenn es trocken ist, die Lahn ist immer noch da. Wir haben die schon sehr tief gesehen, die Pegelstand. Ja? Wir hatten den trockenen Sommer 2003. Aber es war immer noch Wasser drin. Es waren immer noch ein paar Fische da. So, die müssten halt schon gucken, dass sie durchkamen, weil es war hier bei uns im Dienst, war es wirklich vielleicht noch einen Meter tief, die Lahn. Das war extrem. Aber es war auch nur mal kurz. Aber die Bäume hatten immer noch Zugriff zum Wasser. Und so wünscht er sich, dass wir sind. Wir sollen nicht die Bäume sein, die irgendwo stehen. Deswegen sage ich immer, wenn du als Christ umziehst, weil du vielleicht einen besseren Job haben willst, bitte zieh nie dahin, wo du mehr Geld verdienst, solange da nicht die Gemeinde ist, zu der Gott dich beruft. Weil du verlässt deinen Platz am Fluss. Du kannst 10.000 Euro mehr im Monat verdienen. Und dann hast du finanziell keine Probleme mehr, aber alle anderen Probleme. Weil du bist fern von dem Fluss. Du bist jetzt irgendwo, vielleicht gehst du auch da irgendwo in Gottesdienst, aber es ist nicht Teil deiner Berufung. Wir haben ja gelernt, wir wollen in unsere Berufung wandeln. Ich weiß nicht, was deine Gemeinde ist. Ich weiß nicht, wo Gott dich hinstellt. Einige sind hier, von euch glaube ich, dass ihr hier am richtigen seid. Andere sitzen vielleicht hier oder hören online zu. Und du hast ganz anderen Ort, wo Gott dich hinberufen hat. Sei da, wo Gott dich hinruft und sei ganz da. Sei treu da. Weil das ist deine Quelle. Da fließt es für dich. Ich gehe auch gerne in andere Gottesdienste, weil ich da predige oder auch mal im Urlaub zu Gast bin. Aber es ist nie dasselbe wie hier. Hier sind meine Quellen. Hier nehme ich mit. Ob es glaubt oder nicht, jeder Prediger in den Sommerferien, der hier gepredigt hat, mich gesegnet. Alle vier. Ich habe sie alle genossen. In den Herbstferien, die zwei. Ich habe sie genossen. Ich höre jeden Gottesdienst. Ich bin da. Nicht, weil ich der Pastor bin und kontrollieren will. Ich nehme mit, was ihr zu geben habt. Weil es kostbar ist. Weil es Gott ist, der durch euch spricht. Und es ist egal, dass meine eigene Tochter ist, die hier steht. Gott spricht durch sie. Gestern hat mir jemand gesagt, die letzte Predigt wäre eigentlich eine Fortsetzung von der Predigt meiner Tochter. Und ich sage, ja, das stimmt. Selber habe ich gedacht, als ich sie habe predigen hören. Ich lege meine Predigtitel in der Regel ein Jahr vorher fest. Also ich wusste schon, worüber ich rede. Dann höre ich sie und denke, wow, Gott, hast du irgendwas vorbereitet? Wir gehen weiter in die Richtung. Ja, ich hatte das schon geplant. Und jetzt guck, wie es passt, weil Gott derselbe ist. Du hast verschiedene Brunnen, aber du hast ein Grundwasser, weißt du? Eine Quelle, aus der all das kommt. Jeder, der hier vorne etwas tut, auch im Lobpreis oder in anderen Diensten, sollte aus derselben Quelle gespeist sein. Deswegen passt das auch alles zusammen. Und deswegen merkst du auch, wenn da irgendwas ist, was nicht passt, dann denkst du, hey, das ist irgendwie komisch. Und manchmal heißt das, du bist einfach nicht in deiner Berufung hier. Vielleicht gehörst du woanders hin. Könnte sein. Da habe ich jetzt hier noch nicht oft beobachtet, aber kann ich mir vorstellen. Das ist wie eine Blutgruppe, weißt du, was dieselbe Blutgruppe. Das ist einfach, das passt, das ist eine Familie, das passt zusammen, auch wenn es aus unterschiedlichen Ecken kommt. Okay. Ich habe an Sequoia gedacht. Sequoia sind Mammutbäume, nennt man die auch. Und es gibt einen Ort in der Welt, im Nationalpark Kaliforniens, da wachsen diese Dinge und einige sind über 135 Meter hoch. Man, ihr müsst euch mal vorstellen, 135 Meter, das ist richtig hoch. Geteilt durch 3, 90, 120, 40 Stockwerke oder so. 40, 50 Stockwerke. Das ist mal ein Hochhaus, 40, 50 Stockwerke. Warst du mal da? Ich war mal in der City of Faith, ich glaube, die hat 42 Stockwerke in diesem großen, höchsten Gebäude. Das ist so lang, wie die Arche war übrigens. Und so hoch sind die Bäume. Ich meine, wow. Ich glaube, Planet der Affen hat da mal einen Teil gedreht. Das war so gruselig, wie hoch diese Bäume sind. Und einige dieser Bäume sind 3.000 bis 4.000 Jahre alt. Das ist alt, oder? Die haben schon da gestanden, 2000 Jahre bevor Jesus auf der Erde war. Da war wahrscheinlich die Zeit, wo dann Moses das Rote Meer geteilt hat, waren diese Bäume schon am Wachsen. Weiß ich gar nicht, ob es schon so lange her war. Die Zeit könnte knapp werden, aber lang. Und ihr Geheimnis ist, dass sie tief unten in der Erde ihre Wurzeln zu den Quellen ausgestreckt haben und Tag und Nacht das kostbare Nass bis hoch hinauf in die Wipfel transportieren. Natürlich haben diese Bäume auch eine besondere Genetik. Sie sind ausgerichtet für ein langes Leben und ein hohes Wachstum. Das hat keine deutsche Eiche, so ein Wachstum. Und auch nicht die Lebenslänge. Aber hast du mal drüber nachgedacht, zu welcher Lebenslänge du berufen bist? Ich meine nicht nur die natürlichen Jahre hier. 120 ist schon nett. Aber das andere heißt Ewigkeit. Ja, wie lange ist die Ewigkeit? Ich habe eine gute Beschreibung für die Ewigkeit gehört. Stellt euch einen Vogel vor. Der Vogel fliegt an euch vorbei, ein kleiner Vogel, wie ein Spatz. Und der fliegt auf einen großen Monolith aus Granit, der 1000 Kilometer hoch, 1000 Kilometer tief und 1000 Kilometer breit ist. Das ist so ein richtiger Würfel. Und der fliegt da drauf und wetzt seinen Schnabel an diesem Granitfelsen. Und dann fliegt er weg. Und alle 1000 Jahre kommt er wieder. Und an dem Tag, wo dieser Granit komplett aufgewetzt ist, ist der erste Tag der Ewigkeit vorbei. Das hilft so ein bisschen, das unmöglich vorstellbare Wort Ewigkeit wenigstens so ein wenig zu begreifen. Was das eigentlich meint, es hört nie auf, das können wir uns nicht vorstellen. Ewigkeit und Endlichkeit sind Begriffe, die unser Verstand nicht verarbeiten kann. Wir denken immer in Grenzen. Aber Gott ist grenzenlos, seine Macht ist grenzenlos. Wir schauen uns jetzt drei Wege an, wie wir sicherstellen können, dauerhaft ein blühendes und ein fruchtbares Leben zu führen und so ein Baum zu sein, den wir eben gelesen haben, der wirklich am Bach Gottes, am Segenstrom Gottes gepflanzt ist und permanent satt wird, weißt du, satt. Wir Christen sollten nie geistlich hungrig sein. Da gibt es überhaupt keinen Anlass für. Wenn du sagst, boah, ich bin geistlich so trocken, dann ist es nicht, weil Gott gerade nicht im Gottesdienst war, sondern weil du nicht aufnahmefähig warst, weil du mit anderen Dingen voll warst. Weißt du, ich könnte jetzt hier, wenn die Tasse voll ist, so richtig voll, gestrichen ist nicht ganz voll, und ich gieße weiter, was passiert? Es läuft über. Wenn die Tasse voll ist, ist sie voll. Und wir sind ähnlich. Wir haben auch eine gewisse Kapazität. Ich weiß nicht, wie man die misst, aber ich weiß, meine geistige Kapazität existiert. Und die wird gefüllt mit irgendwas, womit ich mich beschäftige. Und das Schlimmste ist, wenn es Sorgen und Ängste sind. Hey, Sorgen und Ängste haben großes Volumen. Die machen so eine Tasse so schnell voll. Und dann komme ich in den Gottesdienst, höre die gesalbteste Predigt aller Zeiten und nichts kommt bei mir an. Ich gehe raus, habe nur so Gedanken wie, oh, wie lieblos war das hier und auch wie trocken war das hier. Und die anderen schwärmen von dem, oh Gott, dann hat zu mir geredet und ich habe das so empfunden heute und habe die so gesalbte Predigt und denke, hey, ich war beim selben Gottesdienst. Ja, aber mit anderen Füllständen. Okay? Niemand von uns ist geistlich mit dem Segen Gottes immer bis zum Rand gefüllt. Sonst bräuchten wir ja keine Gemeinde. Dann könnten wir ja allein als Christen leben. Aber Gott hat Gemeinde geschaffen. Das war nicht die Idee von irgendwelchen arbeitslosen Pastoren. Er hat die Gemeinde geschaffen. Er hat Paulus, Petrus, Jakobus gebraucht, um Gemeinden zu gründen, die wir heute Kirchen nennen und wie auch immer. Weil wir als gläubige Leute brauchen, die den gleich kostbaren Glauben haben. Die uns ermutigen, die uns aber auch mal sagen, ey, pass auf, das ist Sünde, das ist gefährlich. Ja, bist doch altmodisch. Nee, es ist gefährlich. Wisst ihr, dass auch altmodische Sünde gefährlich ist? Du kannst ein altmodisches Auto haben, das kann ich immer noch überfahren. Muss kein neuer Elektro-SUV sein. Ein alter Opel-Diplomat reicht auch. Der über dich rüberfährt, bist du auch tot. Altmodische Sünde gibt es nicht. Okay, lass uns nochmal die Bibel aufschlagen. Ihr habt ja alle Bibeln dabei. Guck mal in Galater 5. Galater 5, Abvers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich es schon vorher gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Jetzt seid ihr gerade ganz dankbar, dass wir gar nicht über diese Dinge heute reden werden. Aber so viel sollte gesagt sein, wer da sich dauerhaft aufhält. Es geht nicht darum, mal einen Fehler zu machen. Also beim Mord würde ich sagen, ein bisschen vorsichtig sein, Fehler sind da auch teuer. Aber ja, viele Dinge macht man mal einen Fehler. Aber ich kann zu Gott gehen und sagen, es tut mir leid, Herr, vergib mir. Und er vergibt und ich mache einen Neustart. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn ich darin dauerhaft lebe, werde ich das Reich Gottes nicht erben. Das geht bis dahin, dass ich meine Rettung verlieren kann. Das ist das Extrem. Gehen wir weiter. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Frucht steht hier im Singular. Das meint, es gibt eine Frucht, die 9 Qualitäten beinhaltet. Man könnte auch sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann wird aufgezählt, was die Liebe ist. Und das lesen wir auch im 1. Korinther 13. Wenn wir uns jetzt, denke ich, nicht anschauen, das wird ein bisschen lange sonst. Aber da könnt ihr nochmal nachlesen, was das meint, was die Liebe ausmacht. Aber hier sehen wir schon Worte, die deutlich machen, Liebe ist Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist eine Ausdrucksweise von Liebe. Das ist wie so eine Frucht mit 9 Geschmäckern, weißt du, wo alles drin ist. Du kannst nicht sagen, ich bin schon treu, aber ich bin nicht geduldig. Das wird nicht ganz stimmen. Du wirst von beidem etwas haben. Allerdings vielleicht nicht denselben Gehalt. Auch so eine Frucht hat ja die Vitamine, die drin sind, in unterschiedlicher Menge vorhanden. Als Milligramm oder Nanogramm oder wie man das auch immer messen will. Die Werke des Fleisches stehen der Frucht des Geistes gegenüber. Das wird hier sehr krass gegenübergestellt. Beides sind reale Dinge, die uns begegnen in unserem Leben, mit denen wir umgehen müssen. Das griechische Wort Ergos steht für Werke. Das beinhaltet harte Arbeit und richtige Schufterei. Werke des Fleisches. Das kostet was, das ist anstrengend. Ein Leben, das vom Fleisch dominiert ist, ist gefüllt mit Exzessen, mit Unausgewogenheit, mit ungesunden Extremen, mit Faulheit, mit Selbstmissbrauch, mit Hass, mit Streit, mit Bitterkeit, mit Verantwortlosigkeit und mit Verwahrlosung. All diese Dinge hängen in diesem Werken des Fleisches massiv mit drin. Es ist der härteste Weg für jedes Individuum, denn das Fleisch schreit immer danach, seinen eigenen Weg zu gehen. Es will immer bestimmen, es will immer der Boss sein. Drückt sich oft aus wie, ich will, ich fühle aber, dass ich das brauche. Und bup, 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 bup. Das Fleisch ist so. Weißt du, wenn du dem Fleisch Macht gibst, jemand sagte mal, wenn du dem Fleisch den kleinen Finger gibst, das reißt den ganzen Arm aus. Oh, unser Fleisch ist heftig. Wir alle haben es, wir alle wissen, was ich meine. In der einen oder anderen Form haben wir das schon erlebt. Aber auf der anderen Seite ist ein Leben, was vom Heiligen Geist erfüllt und dominiert wird, gefüllt mit Vorteilen und mit Segnungen. Weil das griechische Wort für Frucht ist das Wort Karpos, weil es beschreibt die Frucht von Pflanzen, auch die Frucht von Lebewesen, auch die Frucht von Menschen. Die Fruchten eines Körpers, zum Beispiel eben von Tieren und Menschen. Und egal, ob es sich nun um den eingepflanzten Samen beim Tier oder bei einem Menschen handelt, jede Frucht wird immer durch einen Samen produziert. Und wenn da kein Same ist, gibt es auch keine Frucht. Und die Art des Samens, die gesät wird, bestimmt auch die Art der Frucht, die hervorgebracht wird. Da brauche ich kein Gärtner sein. Wenn ich einen Apfelkern pflanze, wird ein Apfelbäumchen daraus, wenn alles gut geht. Und kein Orangenbaum. Wenn ich Liebe sähe, wird nicht Hass daraus hervorwachsen. Wenn ich Freundlichkeit sähe, wird nicht Bitterkeit daraus erwachsen. Wir hatten mal unseren Hund decken lassen oder als Deckrüden gebraucht. Was daraus kam, waren keine Katzen. Es waren Hunde. Die sahen genauso aus wie die Hunde, die sich dort kumuliert haben. Das ist normal. Keiner wird das in Frage stellen. Menschen bringen immer Menschen hervor und der Charakter des Samens bestimmt die Frucht. Deswegen ist es so entscheidend, mit was wir uns füllen. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Wir alle füllen uns 24 Stunden am Tag. Jeder von uns tut das. Und das, was wir nicht aktiv füllen, wird passiv gefüllt. oder anders ausgedrückt, wo du deine Zeit nicht planst für irgendetwas, wird sie verplant. Es gibt immer Dinge, Menschen oder Medien, die deine Zeit dann einfach füllen. Am Ende des Tages sind alle 24 Stunden rum. Jedes Mal. Ich habe noch keinen Tag gesehen, wo ich 5 Minuten mit hätte rübernehmen können in den nächsten Tag. Die waren immer weg danach. Also mit irgendwas wurden sie immer aufgebraucht. Und ich mag das, mein großer Sohn Raffi, als er so 15 war, 14, 15, wie alle Jungs, hat gerne gedaddelt, gespielt, Computer gespielt, Playstation, bla bla bla. Und irgendwann auf einmal stand er bei uns im Wohnzimmer und sagt, ich spiele jetzt nicht mehr. Nicht mehr so viel. Sag ich, ja, was ist los? Ich habe erkannt, dass ich meine Lebenszeit verschwende. Ich habe erkannt, dass ich ja nur die 7 Stundenzahl am Tag habe und ich möchte eigentlich Dinge erreichen in meinem Leben. Und wenn ich die ganze Zeit nur ein Ding, dann erreiche ich nie irgendwas. Dann fing er an, Bücher zu lesen. So Wirtschaftsbücher und so Zeugs, wo ich denke, wow, der hat Ziele und er füttert jetzt seinen Geist mit den Dingen, die ihn dahin bringen, wo er glaubt, dass sein Platz ist. Und das ist weise, oder? Ich meine, er spielt immer noch gerne. Das ist okay zu spielen, das ist kein Problem. Aber wenn ich 5 Stunden am Tag spiele oder meine ganze Freizeit damit verbringe und ich mache das jahrelang, irgendwann sollte der Punkt kommen, wo ich merke, möglicherweise gibt es ja wichtigere Dinge, wo ich meine Zeit investieren kann. Und das nennt man dann Erwachsenwerden. Oh, ich kenne 60-jährige Kinder. Und ich kenne 15-jährige Erwachsene. Das ist wirklich so. Du siehst es anhand dessen, welchen Samen sie säen. Ich meine, hier waren eben 2 junge Menschen, die hier vom Kreuz gekniet haben. Warum haben die vom Kreuz gekniet? Weil da in ihnen etwas Gutes gereift ist. Weil sie das würdig finden, sich vor ihm zu beugen. Von ihm was mitzunehmen. Manche Erwachsenen tun sich schwer, sich so vor anderen da irgendwie hinzuknien. Kein Vorwurf. Ist nur, ich bewundere das. Ich finde das großartig. Wenn Menschen ihre Knie beugen, egal was andere denken. Weil es kommt der Tag, weißt du, da wird jeder wissen, was du getan hast in diesem Leben. Jeder, der im Himmel dazuguckt, wenn die große Offenbarung kommt und Jesus holt die Rechenschaft von dir ab für dein Leben. Von jedem unnützen Wort wirst du Rechenschaft geben. Bete, dass du nicht mehr so viel hast bis dahin. Das ist Kurzes. Wir können das hier in Ordnung bringen. Wir können alles, was wir hier Gott bringen, ist vergeben. Das werden wir da oben nicht mehr hören. Das ist vorbei. Wenn die Zeit kurz sein, wo wir dann uns anhören, wo wir in unserem Leben voll daneben gehauen haben. Und die Zeiten gibt es für uns alle. Aber ich bin froh, dass ich abends immer einschlafen kann und wenn mir irgendwas einfällt, kann ich das Jesus bringen und sagen, Jesus, tut mir leid, heute habe ich die Person vielleicht ungerecht behandelt oder diesen Gedanken zu lang gepflegt oder was auch immer, oder mein Kind angeschrien, vergib mir, Herr, ich will es anders, will es besser machen. Und dann vergibt er mir. Dann kann ich schlafen wie ein Baby, ohne Schuld. Ohne Schuld. Ja, manchmal muss ich noch Leuten was sagen, natürlich. Ich entschuldige mich bei meinen Kindern, wenn ich sie falsch behandle und diese Dinge, natürlich. Aber ich kann schlafen wie ein Baby. Das können viele schon viele Jahre nicht mehr. Viele Menschen können das Jahrzehnte nicht mehr. Weil Schuld drückt. Selbst wenn du nicht zugeben willst, dass es Schuld ist. Sünde hat eine eigene Persönlichkeit fast schon. Ja, die macht was mit uns. Okay, es ist also wichtig, dass wir 3 Dinge auch unterscheiden. Weil wenn wir über dieses Thema sprechen, wird manchmal was verwechselt. Also es gibt zum einen die Gabe des Geistes. Die Gabe des Geistes ist die neue Geburt. Das ist das, wo wir auch nachher wieder einladen werden, auch online, wenn du sagst, ich kenne Jesus noch nicht persönlich, ich habe das nicht wirklich so für mich bisher ergriffen, ist das eine Chance, zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich habe gesündigt, ich weiß es, es tut mir leid, bitte vergib mir meine Schuld, ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Das ist die Gabe des Geistes. Die wird in der Bibel auch so genannt. Dann gibt es die Gaben des Geistes. Und die Gaben des Geistes sind zum einen die Dienstgaben, die wir haben, haben wir uns letztes Mal ja angeguckt, im Galaterbrief, ne? Und das andere sind die Geistesgaben, die wir uns auch immer hier anschauen, wenn wir Next Steps machen. Da gibt es eine ganze Menge Gaben, die der Geist uns gibt, mit denen wir für Gott Dinge tun dürfen. Das kann Hilfsbereitschaft sein, das kann in der Küche sein, das kann hier im Besucherservice sein oder in der Musik oder in der Technik. Egal, es gibt viele Gaben, die Gott verwendet, wo wir mitarbeiten können. Und das Dritte, was es gibt, neben der Gabe und den Gaben, gibt es die Früchte des Geistes. Alles kommt vom selben Geist, natürlich, vom Heiligen Geist. Und die Früchte des Geistes, die mit dem Wesen zu tun haben, das müssen wir unterscheiden, das ist wichtig. Die Früchte deines Geistes, die sehen nämlich andere klarer als du selbst. Wenn du dich in 5 Jahren Christsein nicht verändert hast, wenn du immer noch der harte Brocken bist, der du vorher warst, der sagt hier, ich frage nicht um Entschuldigung oder ich sag ich gebe keinem ein freundliches Wort weiter, weil das hat mich gar nicht, das sind ja mich andere Menschen. Ich kann die eh nicht leiden, die neben mir sitzen im Gottesdienst. Ich weiß, ich muss in den Gottesdienst gehen, aber alles andere ist mir egal. Also, wenn das nach 5 Jahren immer noch da ist, definitiv, da stimmt was nicht mit dir. Das ist nicht was Normales. Normal fängt der Geist Gottes in dir an, dich zu transformieren. Das ist ein langer Prozess. Der dauert so lange, du lebst, ja. Aber du solltest in Liebe wachsen. Du solltest auf einmal deine eigenen Schwächen klarer erkennen und andere mehr wertschätzen können, die du vielleicht bisher verachtet hast, weil sie nicht so sind wie du. Ja, das ist ja immer wieder das, wenn wir Konflikte in Gemeinden haben, hier oder woanders, das hat immer damit zu tun, dass Leute sich nicht wertschätzen. Dass der eine dem anderen nicht mit Wertschätzung zuvorkommt, sondern den anderen nach den eigenen Stärken beurteilt. Und wenn ich dich nach meinen Stärken beurteile, siehst du schlecht aus, jeder hier im Raum. Aber wenn du mich nach deinen Stärken beurteilst, sehe ich schlecht aus. Verstehst du? Wir haben die Stärken nicht, um uns zu vergleichen oder um uns besonders zu machen, sondern um damit zu dienen. Wenn du mit deiner Stärke, wenn du ein starker, muskulöser Mann bist, dann ist deine Aufgabe nicht, deine Frau zu schlagen oder deine Kinder ständig mit der Peitsche oder mit einem Gürtel maltretieren, ja. Ich suche da eigentlich ein positives Wort, aber es wäre eh falsch angebracht, weil es gibt kein positives Wort dafür. Das ist einfach nicht, dafür hast du die Kraft nicht, lieber Mann. Du hast deine Kraft, um die zu schützen, die Gott dir anvertraut hat. Wenn jemand meine Frau oder meine Kinder angreifen würde, körperlich angreifen, würde ich alle meine Kraft anwenden und diese Person stoppen. Ganz bestimmt. Aber ich richte meine Kraft nicht gegen die, die mir anvertraut sind. Ich mache mit meiner Kraft nichts Übles, sondern ich will damit ein Segen sein. Und das gilt nicht nur für die körperliche Kraft, das gilt für deine finanzielle Kraft, das gilt für deine intellektuelle Kraft, das gilt für deine Gaben, die du hast. Die sind dazu gegeben, nicht damit du vor allen glänzt und sagst, wow, der beste, der coolste Typ. Ja, ist nett, wenn Leute mich mögen. Ich mag auch, wenn Leute mir sagen, die Predigt war gut. Ich liebe das. Aber innerlich geht das sofort wie, ich weiß, wo ich ohne Jesus heute wäre. Ich weiß nicht genau, wo ich wäre, aber ich weiß ungefähr, wer ich heute wäre. Weil ich habe immer noch Kumpels von meiner Kindheit an, die eben ohne Jesus gelebt haben. Und ich weiß, ich wäre genau da. Ich wäre schon 2-mal geschieden, würde meine Kinder am Wochenende sehen, wäre finanziell immer am Ende, hätte wenig Freunde, würde viel trinken. Das wäre, wer ich wäre. Das heißt, der Unterschied zwischen mir und meinen Freunden, die heute so leben, ist nicht meine Stärke. Ist nicht, weil ich was Besonderes bin. Sondern eine einzige Tatsache. Weil ich ihm mein Leben gegeben habe. Das ist der einzige Unterschied. Und er von da an anfangen konnte, mich zu verändern. Er liebt mich so, wie ich bin, aber er liebt mich auch so sehr, dass er mich nicht so gelassen hat, wie ich bin. Und dafür sind sehr viele Menschen dankbar. Vor allem meine Eltern, meine Frau, meine Kinder. Ja, ist so. Ist doch so. Wer ist denn nach dem Übergabegebet perfekt gewesen? Niemand. Aber wir haben die Richtung geändert. Wir waren immer noch auf derselben Stelle wie vorher. Vorher haben wir so gestanden und nachdem ich Jesus angenommen habe, habe ich meinen Blick auf Jesus gehabt. Ich war immer noch genauso weit weg von ihm, aber von jetzt an war jeder Schritt, auch ein kleiner, ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen liebe ich diesen Satz so sehr, dass ich ihn zu meinem gemacht habe. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Wenn die Richtung nicht stimmt, ist Geschwindigkeit gefährlich. Dann lande ich vielleicht gegen einen Baum oder gegen eine Mauer und das war's dann. Oh, ich bin viel zu langsam. Vergebt mir. Eine Bibelstelle noch, 2. Timotheus 3. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift, es geht um die Bibel hierbei, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ist das nicht schön? Gott gibt uns die Bibel nicht, damit wir jetzt Sklaven von irgendwelchen Buchstaben sind und dann weiß ich, das darf ich nicht mehr und das muss ich. Und das ist Religion, okay? Die liest dasselbe Buch, aber anders. Stimmt. Wenn du aber Jesus in deinem Herzen hast und der Heilige Geist ist da, dann liest du das nicht. Oh, Gott ist so gut. Gott will mich davor schützen. Deswegen rät er mir, das so und so zu machen. Er sagt hier, diese ganze Bibelgeschichte, die dient dazu, dass der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Mit anderen Worten, er sagt, das soll dazu dienen, dass du der coolste Dude auf diesem Planeten bist. Weil jeder dich mag. Ja, nicht jeder, aber viele. Weil du gut bist, weil du Leuten gut tust. Weil Leute in deiner Gegenwart einfach entspannt sein können, weil sie echt sein können, weil sie sehen, du bist echt. Und weil sie sich geliebt wissen und angenommen so, wie sie sind. Und all das Zeug kannst du nicht aus dir heraus machen. Ich habe das nie geschafft. Ich kann auch nicht alle Menschen gleich lieb haben. Das kriege ich so nicht hin. Aber das Wort Gottes hilft mir dabei, Menschen lieber zu haben und lieber zu haben und lieber zu haben. Vor allem auch die, die so anders sind als ich selbst. Die außerhalb meiner Blase sind, versteht ihr? Wir alle leben ja in so sozialen Blasen, wo wir uns mit Leuten umgeben, die genauso denken und fühlen und so. Aber da gibt es auch die anderen Menschen und die sind genauso kostbar wie die, die dir nahestehen. Zweiter Punkt. Ja, und die Uhr sagt mir gerade, ich sollte jetzt zum Ende kommen. Sinne über sein Wort nach. Auch hier sagt der Psalmist etwas über Bäume. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, haben wir wieder, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Stehst du auch hier wieder Gottes Gedanken? Gott möchte, dass du so einer bist, dem alles gelingt, was er tut. Der gesegnet ist bei allem, was er tut. Der, egal was er anpackt, Gottes Salbung ist da. Die Dinge gehen anders aus. Das Leben geht anders aus. So bleibt den Spöttern fern. Das ist einfach eine Botschaft hier. Achte, wie lange du Menschen zuhörst oder ob du gewisse Comedies wirklich sehen solltest. Weil da gibt es viel Spott. Es wird viel über Menschen gespottet, die gar nicht dabei sind. Und die Frage ist, was macht das mit uns? Es pflanzt einen Samen, dass auch wir so einen Zynismus in uns entwickeln, so einen Spott in uns entwickeln. Und das ist nicht gut. So, es gibt wirklich Dinge, die sind scheinbar harmlos. Und doch merke ich dann, also ich merke das, die tun mir nicht gut. Und manche dieser Sendungen gucke ich mir nicht mehr an, deswegen. Nicht, weil da groß Sünde, sondern weil das einfach, es ist ja Sünde. Spott oder negativ reden über andere oder auf andere Kosten zu lachen, ist auch nicht immer so toll. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Das ist eine unbekannte Bibelübersetzung, die das so ausdrückt. Glücklich bin ich dann. Ist doch schön. Ich denke über Gottes Worte nach. Ich denke über den Auftrag von Josua nach. Ich werde ihn nur kurz zitieren aus Zeitgründen. Josua war der Nachfolger von Mose. Er tritt in große Fußstapfen, als er das Volk Israel führen sollte und die Landeinnahmen von Kanaan praktisch leiten sollte. Also eine heftige Aufgabe für einen 70-Jährigen. Richtig heftig. Und dann spricht Gott ihm diese Worte zu. Lohnt sich nachzulesen. Josua 1, 1 bis 8. Sei du nur kühn und mutig. Und da steht unter anderem, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Forsche darin Tag und Nacht. Dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und du wirst du weise handeln. Das Wort Nachsinnen bedeutet im Deutschen intensiv nachdenken. Das ist nicht, was das hier meint. Intensiv nachdenken ist ein intellektuelles Ding, ist ein geistiges Ding, nicht ein geistliches. Im Hebräischen ist es das Wort Hagar, was so viel heißt wie leise vor sich hinsprechen oder murmeln. Gott ist gut und seine Gnade währt ewiglich. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Das ist Murmeln. Ja, dann bin ich ja ganz crazy, wenn Leute das mitbekommen. Das muss ja keiner mitbekommen. Du machst es. Du kannst es alleine machen. Vielleicht gibt es Zeit auf der Arbeit, wo es dir schlecht geht. Dann gehst du auf die Toilette und murmelst mal so ein bisschen. Wort Gottes, nicht das, was Leute sagen oder wo gerade schwierig ist. Dann du sprichst das aus, was Gott über dich hat. Und es gibt Resultate, wirklich Resultate. Ich fasse das mal jetzt zusammen, weil du stehst dann fest gegründet wie ein Baum und wirst nicht von jeglichem Wind der Leere hin und her geweht. Du hast Zufluss von Leben, göttlichem Leben und erfährst immer wieder Zeiten der Erquickung. Du bist selbst erbaut und du kannst andere erbauen. Du bist selbst gestärkt und kannst andere stärken. Ich kann dir für all das Bibelstellen geben, spare ich mir nur jetzt hier. Wenn du fragst, gebe ich dir gerne. Dein innerer Mensch verwelkt und verdorrt nicht, denn durch Gottes Geist wirst du gestärkt und mit Kraft ausgerüstet. Und wenn du die von Gott vorbereiteten Werke nach Epheser 2,10 aufgreifst unter Leitung des Heiligen Geistes folgst, wird ganz gewiss daraus Segen entstehen für dich und für andere. Und du hast allen Grund, unerschrocken, stark und mutig zu sein. Du wirst Gelingen haben bei allem, was du tust. Dritter und letzter Punkt. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Das ist mein dritter Punkt und der heißt, lebe über den Umständen. Und so lebst du über den Umständen. So erreichst du diesen Stand, über die Umstände zu kommen. Indem du diese drei simplen Dinge tust, indem Gottes Freude in deinem Leben priorisierst. Nicht ständig über Probleme sinnierst, sondern über Gott nachdenkst, über sein Wort nachdenkst. Indem du ohne Unterlass betest. Das heißt nicht, dass du ständig betest, sondern dass du dauerhaft deine Beziehung mit Gott pflegst. Dass das nicht nur 5 Minuten am Morgen sind, sondern dass du den Tag über immer wieder an Gott denkst, mit Gott sprichst, ganz normal, wie mit deinem besten Freund. Das bedeutet, in allem dankbar zu sein, denn das ist der Wille Gottes, sagt uns hier Paulus. Das heißt, nicht für alles dankbar zu sein. Wenn du eine Erkrankung hast, musst du nicht sagen, danke für die Erkrankung, weil das wäre der falsche Adressat. Gott gibt nämlich keine Krankheit. Du sollst in allem dankbar sein. Das heißt, selbst wenn es dir gerade ganz mies geht, solltest du ein dankbares Herz dir bewahren, indem du Gott für all die guten Dinge dankst, die in deinem Leben sind. Und dann wirst du merken, du kommst über die Umstände der Krankheit. Du drehst dich nicht ständig nur um deine Probleme, sondern du kommst drüber und du guckst von oben drauf und sagst, ja gut, ich habe gerade eine Krankheit, aber in so vielen Bereichen bin ich so gesegnet, ich bin so dankbar, dass ich diesen Tag noch habe, mit Gott leben kann. Das ist so schön. Ich habe eine Familie, ich habe was auch immer, viele gute Dinge um mich rum. Und du wirst sehen, die Krise wird immer kleiner und die Freude immer größer. Ja, bis hierhin. Ich fasse zusammen. Ein Weg, unsere Wurzeln tief wachsen zu lassen, ist es, in der Frucht des Geistes zu wachsen und uns der Werke des Fleisches zu entledigen, wo immer sie uns auffallen. Wenn du irgendwo entdeckst, du bist ja gerade wieder in dem fleischlichen Bereich in der Sünde, bring's Gott, trenn dich davon, triff Entscheidungen, ändere deinen Lifestyle, das ist gut. Zweitens, wir sollen über Gottes Wort nachsinnen, murmelnd Nachsinn. Und drittens, wir sollen über den Umständen leben, indem wir eben ein Leben leben, wo wir beten, wo wir Dankbarkeit pflegen, wo wir Freude pflegen. Und bevor ich mit uns allen an eine Proklamation spreche, möchte ich uns einladen, ein Gebet zu sprechen. Ich möchte euch bitten, wenn ihr könnt, aufzustehen. Auch euch zu Hause, bitte seid richtig dabei, steht auch mit auf und empfangt, was jetzt hier ist, weil es geht darum, sein Leben Jesus zu geben. Und wer das noch nicht getan hat oder wer weiß, ich bin da wieder ein paar Schritte zu weit zurückgegangen, ich muss diese Entscheidung erneuern. Das ist in Ordnung. Erneuer deinen Bund mit Gott und sprich folgende Worte. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und genau die bringe ich dir jetzt. All meine Sünden, all meine Lebensschuld. Es tut mir leid, Herr. Bitte vergib sie mir und reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Ich entscheide mich heute, dein Liebesangebot anzunehmen und dir nachzufolgen. Sei mein Herr. Amen. Wundervoll. Ist jemand da, der dieses Gebet für sich zum allerersten Mal oder wieder wirklich neu entschieden gesprochen hat? Ich bin neugierig. Weil, wisst ihr, wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr das sofort sagen. Nicht nur, damit ich das weiß, sondern das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Wenn du schwanger warst, hast du es in der Regel relativ schnell jemandem gesagt. Wenn du geheiratet hast, hast du das nicht verheimlicht, stimmt's? Wir tun manchmal so, als ob das ja so ein privates Ding wäre. Ich bin jetzt Christ, aber keiner das wissen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du das tust, bist du schon in der Falle. Weißt du, weil der Feind will genau das. Er sagt, glaube ich, aber bitte nur für dich, auf keinen Fall woanders. Deswegen frage ich immer, nicht ich muss das wissen, aber die geistliche Welt muss sehen, ja, ich gehöre jetzt zu ihm und ich schäme mich dafür nicht. Er ist für mich ans Kreuz gegangen und ich habe die Größe zu sagen, ja, ich bin jetzt sein Kind, seine Tochter, sein Sohn. Also ich frage nochmal, ist jemand da, der das zum ersten Mal für sich entschieden hat? Online auch gerne, schreib's bitte auf, ich lese das und ich freue mich mit dir. Und wenn das jemand gemacht hat, gerade online, schreib mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Ich werde mich melden, ich werde antworten und ich werde für dich ganz persönlich beten. Jetzt habe ich was für uns alle. Nämlich eine kleine Proklamation, die habe ich auch für die Wand vorbereitet, die das zusammenfasst, was wir heute uns theologisch, biblisch angeschaut haben. Und wenn du möchtest, dann können wir das genau höher, genau, dann können wir das jetzt zusammen aussprechen. Weil Proklamationen haben ja Kraft in sich, weil ich damit sozusagen auch Saat sähe. So wie die Proklamation am Anfang, wo wir gesagt haben, das ist meine Bibel und so weiter. Da drücke ich ja aus, das Saatgut will ich jetzt nehmen, was jetzt kommt. Und das ist genau dasselbe. Ich habe es für euch auch ausgedruckt, ihr könnt euch nachher eine Version mitnehmen. Aber jetzt sprechen wir das zum Schluss einmal zusammen aus. Die Bibelstellen nicht, die stehen nur dabei, falls du es nachlesen willst. Also nur der weiße Text. Seid ihr dabei? Alle neuen Früchte des Heiligen Geistes sind in meinem Herzen am Wachsen. Ich wandle in Liebe, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich habe den Frieden von Jesus, der allen Verstand übersteigt. Ich harre aus oder bin geduldig und das Hausharren hat sein vollkommenes Werk in meinem Leben. Ich bin vollkommen und vollendet und habe in nichts Mangel. Ich bin langmütig und gütig. Und Gottes Güte ist in mir am Wirken. Ich bin treu und man kann sich auf mich verlassen. Ich bin demütig und habe mich dem Wort Gottes unterstellt und seine Autorität hat in meinem Leben die erste Stelle. In allen Dingen bin ich enthaltsam, weil seine Gnade mir Selbstbeherrschung gegeben hat. Der, der in mir lebt, hat Kontrolle über mich, weil ich in Liebe wandle und ich werde ihm gehorchen. Amen. Wundervoll. Ich danke euch für eure Zeit und dass ihr das hier aufgenommen habt und wünsche, dass dieses Saatgut viel gute Frucht in eurem Leben produziert. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Die könnt ihr euch mitnehmen. Ich lege die unter das Kreuz einfach mitnehmen.